Hallo und herzlich willkommen zu FSP Explained. Ich bin Noah, angehender Lehrer und Sprachinfluencer. Und zusammen üben wir alles, was du für die FSP wissen musst.
In dieser Folge werden wir über Reaktionen sprechen, die euch unerwartet in der FSP begegnen können. Natürlich sage ich euch dann auch, wie ihr dementsprechend reagieren könnt. Bitte denkt daran, dass ihr das nicht unbedingt auswendig lernen müsst. Wenn ihr zum Beispiel praktische Erfahrung in der deutschen Sprache habt, das heißt, wenn ihr eine Hospitation gemacht habt oder irgendwo gearbeitet habt, dann werdet ihr schon wissen, wie ihr auf solche Aussagen reagieren könnt. Einige Schüler sagen mir zum Beispiel, dass sie das, was ich euch gleich erzählen werde in dieser Folge, nicht lernen, weil sie das Gefühl haben, dass man Reaktionen nicht lernen kann, sondern dass man spontan reagieren muss und authentisch reagieren muss. Denn wenn man Reaktionen lernt, dann ist das nicht mehr authentisch. Deswegen achtet bitte darauf, dass wenn ihr diese Reaktionen wirklich Wort für Wort auswendig lernen musst, dass ihr das in der Prüfung flüssig und authentisch sagt und nicht wie ein Roboter runterrattert. Um ehrlich zu sein, rate ich meistens davon ab, diese Ausdrücke auswendig zu lernen, weil es meistens zu grammatischen Fehlern kommt. Natürlich gibt es nicht die einzig richtige Reaktion, sondern es gibt tausende mögliche Kombinationen. Einige von euch werden bei bestimmten Reaktionen denken, das ist total blöd als Reaktion, das würde ich niemals sagen. Das ist auch völlig legitim. Jeder hat eine gewisse Art zu sprechen und das ist auch in Ordnung. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Ausdrücke in dieser Folge sollen euch nur eine Orientierung geben, wie ihr auf gewisse unerwartete Aussagen des Patienten reagieren könnt. Legen wir los. Der Patient kommt rein und sagt als allererstes, ich habe viel gewartet. Ihr könnt den Patienten nicht ignorieren und sagen, hallo, ich bin Ihr Assistenzarzt auf dieser Station. Nein, ihr müsst etwas dazu sagen. Eine mögliche Antwort könnte so lauten. Es tut mir sehr leid, dass Sie so lange warten mussten. Wie Sie wissen, sind wir in der Notaufnahme und es ist viel los. Wir haben einfach viele Patienten. Aber ich bin jetzt für Sie da und kümmere mich um Ihre Beschwerden. Wie heißen Sie bitte? Wie ihr seht, mit ganz einfachen Worten und mit der richtigen Satzstruktur natürlich, könntet ihr auf die Aussage antworten. Kommen wir zu der nächstmöglichen Aussage. Warum fragen Sie mich noch einmal nach meinem Namen? Ich wurde vorhin schon mal danach gefragt. Oder ihr habt den Namen des Patienten nicht verstanden und ihr bittet den Patienten darum, seinen Namen nochmal zu buchstabieren und er sagt sowas wie, können Sie kein Deutsch oder hören Sie schlecht? Das ist natürlich unhöflich und ungeduldig, aber die Prüfer wollen auch sehen, wie ihr in Stresssituationen reagiert. Die Kommission hat natürlich Verständnis dafür, dass ihr in der Prüfung gestresst seid oder einige von euch sogar Prüfungsangst haben. Aber rechnet bitte damit, dass euch die Prüfer in solche Situationen hineinversetzen wollen. Eine mögliche Antwort könnte einfach lauten, es ist wichtig, die Daten zu bestätigen. Ansonsten verwechseln wir sie mit einem anderen Patienten. Und das wollen sie sicherlich nicht. Auch hier habt ihr gehört, die Reaktion muss nicht lang sein, sondern kurz und knackig. Dazu müsst ihr ab und an neue Verben lernen, wie zum Beispiel verwechseln. Jemanden mit jemandem anderen verwechseln. Das heißt, eine Person für eine andere Person halten. Machen wir weiter. Ihr wisst natürlich, dass ihr für das Anamnesegespräch nur 20 und in anderen Bundesländern sogar nur 15 Minuten habt. Wenn der Patient euch oft oder zu oft unterbricht, weil er viel Redebedarf hat und um die Sache herumredet, dann müsst ihr ihn darum bitten, zur Sache zu kommen und seine Aussagen auf den Punkt zu bringen. Das machen die Prüfer natürlich mit Absicht, um euch noch mehr zu stressen. Nehmen wir an, der Patient unterbricht euch mit ganz, ganz vielen Fragen oder er stellt euch sogar eine Frage, auf die ihr gerade keine Antwort habt. Folgendes könnt ihr sagen. Gute Frage, Herr Müller. Aber darf ich Sie bitten, dass wir unser Gespräch zu Ende führen und nachher beantworte ich sehr gerne all Ihre Fragen? Einverstanden? Wie ihr gesehen habt, könntet ihr mit der Aussage zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Erstens habt ihr richtig reagiert und zweitens konntet ihr eine Frage vermeiden, auf die ihr gerade keine Antwort habt, weil es zum Beispiel eine fachliche Frage ist und ihr euch in der FSB und nicht in der Kenntnisprüfung befindet. Der Patient hat einen großen Redebedarf und erzählt immer zu ausführlich. Er stellt Fragen zu eurer Person und erzählt von Sachen, die nicht wirklich relevant sind. In diesem Fall könnt ihr den Patienten unterbrechen, höflich unterbrechen und ihm Folgendes sagen. Herr XY, all diese Informationen sind wichtig, aber lassen Sie uns zuerst die jetzigen Beschwerden klären. Ich möchte Ihnen dazu noch ein paar Fragen stellen. Und dann stellt ihr die nächste Frage. Das heißt nicht, dass der Patient jetzt damit aufhört, zu viel zu reden. Deswegen müsst ihr manchmal abwägen, was ihr ignorieren könnt und was nicht. Spricht der Patient zu schnell oder zu undeutlich, dann bittet den Patienten darum, langsamer zu sprechen. Herr, Frau XY, können Sie bitte langsamer sprechen? Ich muss mir auch Notizen machen. Oder könnten Sie bitte das langsamer erzählen, damit ich mir alles genau notieren kann? Oder Sie haben einen interessanten Akzent. Ich würde Sie darum bitten, Hochdeutsch zu sprechen. Natürlich kann genau das Gegenteil auftreten und der Patient spricht zu langsam. Das kann euch Probleme schaffen, weil ihr vor allem die Teile innerhalb von 20 Minuten erledigen musst. Deswegen bittet den Patienten darum, etwas schneller zu sprechen. Ihr könnt sowas sagen wie, geben Sie gerne ein bisschen Gas, Herr Müller, damit wir schnell alle Fragen klären und mit der Behandlung beginnen können. Antworten Sie bitte kurz und knapp, denn wir haben keine Zeit zu verlieren. Jetzt kann es aber sein, dass der Patient zu leise spricht. Und das macht er auch mit Absicht. In diesem Fall bittet ihr einfach, den Patienten etwas laut zu sprechen. Zum Beispiel könnt ihr sagen, würden Sie bitte etwas lauter sprechen, sodass ich alles gut verstehen kann? Empathie in einer Fremdsprache auszudrücken ist auch nicht einfach, das weiß ich. Deswegen würde ich euch hier ein paar empathische Sätze an die Hand geben. Ihr müsst sie nicht alle auswendig Wort für Wort lernen, sondern ihr sucht euch bestimmte Sätze raus und entscheidet euch für die Sätze, die euch am besten gefallen und euch leicht fallen. Fangen wir an. Ich habe einen guten Draht zu meiner Mama und sie befindet sich gerade in einer sehr schwierigen Situation, weil sie neulich in ein Altenheim gezogen ist. Das könnt ihr nicht ignorieren. Sagt sowas wie, es tut mir wirklich sehr leid, Frau Müller. Das ist bestimmt schwer. Unser Sozialdienst steht Ihnen gerne zur Verfügung, falls Sie Hilfe brauchen. Bei meinem Kind wurde neulich Krebs diagnostiziert. Das belastet mich sehr und wie Sie sich vorstellen können, ist das für die Eltern die Hölle. Das ist bestimmt eine sehr schwierige Situation, Herr Müller. Es tut mir sehr leid, dass Sie das durchmachen müssen. Und dann weist ihr bitte auf den Sozialdienst nochmal hin. Meine Frau und ich befinden uns gerade in der Scheidungsphase und es ist sehr kompliziert, sowohl für uns als auch für unsere Kinder. Folgendes kannst du sagen. Scheidungen sind nicht einfach und den meisten Menschen würde es in ihrer Lage auch so gehen. Sie sind damit nicht alleine. Wir stehen Ihnen als Team gerne zur Seite. Sagen Sie uns bitte Bescheid, wenn Sie Hilfe vom Sozialdienst benötigen. Ich bin nur 20 Jahre alt und habe neulich meinen Vater verloren. Seitdem nehme ich Antidepressiva ohne Ende und weiß gar nicht, wie ich damit weiterleben soll. Mein herzliches Beileid, Herr Müller. Ihr Verlust tut mir wirklich leid. Ich kann mir vorstellen, dass der Verlust eines Familienmitglieds in so einem jungen Alter sehr schwierig sein muss. Deswegen sagen Sie ruhig, wenn Sie Hilfe vom Sozialdienst benötigen. Ich kann Ihnen gerne einen Termin mit unserem Psychologen vereinbaren. Sie müssen sich nicht alleine mit Ihren Sorgen herumschlagen. Vergesst bitte in diesem Fall nicht, Psychotherapie für den Patienten anzuordnen in dem Arztbrief. Nehmen wir an, das Gespräch ist zu Ende, ihr habt noch Zeit und die Prüfer wollen euch ein paar Fragen stellen. Natürlich wird diese Frage immer, fast immer gestellt. Der Patient will wissen, was die Ursache seiner Beschwerden ist. Folgendes könnt ihr sagen. Es ist jetzt zu früh, eine Diagnose zu stellen. Erstmal müssen wir dieses Gespräch zu Ende führen, dann kann ich Ihnen alles ausführlich erklären. Es sei denn, ihr habt das Gespräch zu Ende geführt. Machen Sie sich bitte keine Sorgen. Der Patient will wissen, ob er eine OP braucht oder ob er Krebs hat. Ihr habt drei Optionen. Entweder ihr glaubt nicht, dass der Patient eine OP braucht bzw. Krebs hat, oder ihr glaubt, dass der Patient wirklich Krebs hat, oder ihr glaubt, dass der Patient wirklich eine Operation braucht. Fangen wir an mit dem ersten Szenario. Ihr glaubt nicht, dass der Patient Krebs hat bzw. eine Operation braucht. Ihr könnt Folgendes sagen. Herr Müller, wieso denken Sie gleich an das Schlimmste? Ich möchte Sie beruhigen, denn Ihre Beschwerden deuten nicht auf einen Krebs hin. Aber wir werden ein paar Untersuchungen durchführen, sodass wir sicher sein können, dass alles in Ordnung ist. Szenario Nummer 2. Ihr glaubt, dass der Patient Krebs hat. Frau Müller, machen Sie sich keine Sorgen. Sie sind bei uns in guten Händen. Es gibt auch viele andere Diagnosen, die zu Ihrem Krankheitsbild passen. Versuchen Sie bitte, positiv zu denken. Wir müssen zuerst noch einige Untersuchungen durchführen. Wenn alle Ergebnisse da sind, können wir uns besser orientieren und hoffentlich eine klare Diagnose stellen. Ich werde Ihnen alles Schritt für Schritt erklären, inklusive der Therapie. Szenario Nummer 3. Ihr glaubt, dass der Patient eine OP braucht. Ich glaube, eine Operation wird nötig sein, aber versuchen Sie sich keine Gedanken zu machen. Die Kollegen hier sind sehr gut ausgebildet und solche Operationen werden bei uns routinemäßig durchgeführt. Sie sind bei uns in den besten Händen. Ihr kommt zu den Noxen und stellt fest, dass der Patient früher ein Kettenraucher war, das heißt viel geraucht hat. Dann könnt ihr ihm erstmal gratulieren, dass er mit dem Rauchen oder das Rauchen reduziert hat. Mit dem Rauchen hat er ja noch nicht aufgehört, aber immerhin reduziert. Erstmal dem Patienten gratulieren und sowas sagen wie: Ich gratuliere Ihnen, dass Sie das Rauchen reduziert haben. Hoffentlich kriegen Sie es auch hin, mit dem Rauchen ganz aufzuhören. Angenommen, raucht der Patient immer noch und er raucht relativ viel, zum Beispiel eine Packung täglich, dann könnt ihr Folgendes sagen. Aus medizinischer Sicht ist eine Packung zu viel. Haben Sie schon mal versucht, mit dem Rauchen aufzuhören? Bitte nicht wundern, wenn der Patient erstmal die Empfehlung nicht gleich akzeptiert oder sowas sagt wie: Ja, ich habe zwar versucht, aber das war erfolglos. Ihr könnt den Patienten nochmal ermutigen, einen neuen Versuch zu starten und auch auf die Entzugspraxen hinweisen, die es im Krankenhaus gibt. Entzugspraxis ist eine Praxis, die dabei hilft, mit den Süchten aufzuhören, zum Beispiel Alkohol, Rauchen etc. etc. Noch eine mögliche Reaktion ist: Keine Sorge, der Sozialdienst unseres Krankenhauses kann Sie dabei unterstützen, wenn Sie mit dem Rauchen aufhören möchten. Am Ende des Gesprächs werde ich Ihnen ein paar Tipps dazu geben. Der Patient hat Angst, weil Krebs in der Familie schon vorliegt und es bei der Diagnose oder bei dem Anamnese Indizien auf Krebs gibt. Wie kann man vorgehen? Folgendes kann man sagen. Naja, das kann ich gut verstehen, dass Sie Angst haben. Aber ich möchte Sie beruhigen, weil Krebs nicht zu 100% erblich ist. Malen Sie den Teufel nicht gleich an die Wand. Es gibt auch viele andere Diagnosen, die zu Ihrem Krankheitsbild passen. Versuchen Sie bitte also, positiv zu denken. Mein Vater ist an MI verstorben. Habe ich auch MI? Ich verstehe, dass Sie Angst davor haben. Also ich möchte Sie beruhigen. Das heißt nicht unbedingt, dass Sie auch MI haben. Es gibt auch viele andere Diagnosen, die zu Ihrem Krankheitsbild passen. Ist Bluthochdruck erblich? Nicht erblich, aber wenn die Eltern Bluthochdruck haben, dann besteht bei den Kindern ein Risiko, Bluthochdruck zu entwickeln. Wann war Ihre letzte Blutdruckmessung? Ich erinnere mich nicht daran. Vielleicht vor einigen Wochen? Das ist nicht gut für Ihre Gesundheit. Die regelmäßige Messung ist ein wichtiger Bestandteil, damit wir wissen, dass die Dosis der Medikamente ausreichend ist. Kann ich von Ihnen ein Blutdruckmessgerät kriegen? Ja, ich kann Ihnen ein Blutdruckmessgerät verschreiben oder empfehlen. Die Krankenversicherung übernimmt die Kosten dafür. Sie sollten Ihren Blutdruck regelmäßig überwachen. Wie kann ich zu Hause meinen Blutdruck messen? Es ist super einfach. Mit einem Blutdruckmessgerät können Sie zu Hause Ihren Blutdruck messen. Ich kann Ihnen eine Anleitung geben. Sie legen nur die Manschette an und drücken auf den Knopf. Wie kann man den Blutdruck einstellen? Kann man mit Bluthochdruck gut leben? Der Blutdruck kann durch Lebensstiländerung, Medikamente und regelmäßige Überwachung eingestellt werden. Mit einer angemessenen Behandlung und gesunden Gewohnheiten kann man gut mit Bluthochdruck leben. Ich bin seit 10 Jahren nicht mehr bei meinem Hausarzt gewesen, weil ich einfach nur gesund bin. Es ist ratsam, regelmäßige Gesundheitskontrollen durchzuführen. Auch wenn Sie sich gesund fühlen. Fragen Sie bei Ihrer Gesundheitseinrichtung nach dem Namen Ihres Hausarztes und vereinbaren Sie bitte einen Termin. Führt Fettlebigkeit zum Tod? Fettlebigkeit ist keine Todesursache. Allerdings könnte sie verschiedene Krankheiten verursachen, die zum Tod führen können, wie zum Beispiel Schlaganfall und Herzinfarkt. Kann man heute an Blutvergiftung sterben? Die Medizin hat Fortschritte bei der Behandlung einer Blutvergiftung erzielt. Und glücklicherweise ist die Behandlung besser geworden. Kann mein Vater wegen Grauen starr blind werden? Es hängt von den Symptomen und Stadium der Krankheit ab. Es ist möglich, aber mit guten Behandlungen tritt es sehr selten auf. Mein Vater hat grünen Star. Was ist das und ist das erblich? Das ist eine Augenkrankheit, die oft bei älteren Menschen vorkommt. Die Behandlung ist abhängig vom Symptomen und Stadium der Krankheit. Der Patient soll regelmäßig einen Augenarzt aufsuchen. Es geht um einen erhöhten Augeninnendruck. Ob das erblich ist oder nicht, ist derzeit nicht nachgewiesen. Meine Tochter hat Hühnerauge. Was ist das und ist das erblich? Hühneraugen sind runde, verhornte Hautstellen. Das heißt, sie muss zum Hautarzt gehen und nicht zum Augenarzt. Das ist eine verhornte Hautstelle, die meist an Zehen oder Fußsohlen entstehen. Die Ursache ist Druck oder Reibung durch zu enge Schuhe. Deswegen ist es nicht erblich. Ein Hühnerauge verschwindet meist von selbst, wenn die Hautstelle entlastet wird. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schreibt mir gerne eine Nachricht auf Instagram. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder zu weiteren Ideen beitragen möchtet, dann schreibt mir ebenfalls auf Instagram. Bis zum nächsten Mal.